Liebe Gemeinde, denkt ihr manchmal über eure Taufe nach? Ob ihr euch vielleicht taufen lassen wollt? Die meisten hier sind wahrscheinlich getauft und können sich an ihre Taufe erinnern. Wir sind eine Baptistengemeinde, hallo. War das ein schönes Erlebnis? Oder habt ihr damals eigentlich richtig verstanden, worauf ihr euch da einlasst? Habt ihr manchmal Zweifel gehabt oder zweifelt ihr immer noch, ob das alles so richtig war? Ob eure Taufe auch dann noch gilt, wenn ihr euch mal verabschiedet habt vom Glauben über kürzere oder längere Zeit? Lasst euch versichern, sie gilt. Auch wenn ihr euch nicht an eure Taufe erinnert, könnt ihr über sie nachdenken. Martin Luther war seine Taufe ein wichtiges Argument in seinen Anfechtungen. Mit denen hatte er viel zu kämpfen. Oft, wenn er sich vom Teufel bedrängt fühlte, schrieb er die Worte Baptizatus sum mit Kreide vor sich hin. Ich bin getauft. Das Wissen, getauft zu sein, war ihm ein großer Trost. Indem er sich das bewusst machte, fand er zurück zum kindlichen Vertrauen auf Gott. Ich bin nicht allein. Gott verlässt mich nicht. Jesus Christus steht mir zur Seite. Das gilt. In der evangelischen Kirche ist gerade das Jahr der Taufe. Am Johannistag gab es eine große Taufaktion unter dem Motto Deine Taufe. Etwa 1000 Gemeinden in ganz Deutschland haben sich daran beteiligt. Man konnte sogar hier und da spontan kommen und sich taufen lassen, auch als erwachsener Mensch. Ich habe da so meine Anfragen als Baptist, muss ich gestehen. Die Taufe ist ganz bestimmt ein starker Zuspruch. So betont es die Kirche auch, aber sie hat auch einen Anspruch. In der alten Kirche hat man die Menschen erst nach einer langen Taufunterweisung getauft. Wie die Ehe besiegelt die Taufe einen lebenslangen Bund zwischen Gott und Mensch. Und nach baptistischer Auffassung braucht es dazu auch das bewusste Ja des Täuflings. Auch wenn das nicht immer sehr belastbar ist, unser Ja. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Unser Thema ist heute das ungleich viel belastbarere Ja Gottes. Das lockt uns zur Taufe. Und dieses Ja, das Gott sagt, gilt auch für den Bund mit uns. Er hält an ihm fest, auch wenn wir schwach werden. Wir hören dazu wunderbare Worte aus dem Propheten Jesaja. Worte, die wir zum Teil schon als Wochenspruch gehört haben. Worte, die viele Menschen in der Tiefe ihrer Seele berühren. Ich lese sie nach der Zürcher Bibel, Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt und die Flamme versenkt dich nicht. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ägypten habe ich als Lösegeld für dich hingegeben, für dich Kusch und Saba. Weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Nachkommen herbei und vom Untergang her sammle ich dich. Zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die nach meinem Namen benannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Ich habe sie gebildet. Ja, ich habe sie gemacht. Um Taufe kann es ja hier eigentlich nicht gehen. Die gibt es erst seit Johannes der Täufer sie erfunden hat. Diese Worte sind mindestens 500 Jahre älter. Die Menschen, denen der Prophet diese Worte im Namen Gottes sagte oder schrieb, das waren die verschleppten Judäer im babylonischen Exil. Sie lebten seit Jahrzehnten in der Fremde, nicht in Lagern oder in Gefängnissen, aber doch fernab vom Land ihrer Väter. Sie durften ihre Religion ausüben, sie durften ihre Sprache sprechen, sie durften ihre Bräuche pflegen. Aber das mit der Religion war eher eine traurige Angelegenheit. Ohne Tempel, ohne Opfer, ohne die feierlichen Gottesdienste und Pilgerfeste, da fehlte doch das Wichtigste. Als Notlösung erfanden die Verbannten die Synagoge. Dort wurden die wunderbaren Trostworte, die wir hier gehört haben, wahrscheinlich zum ersten Mal vorgetragen. Und die Verbannten erfanden auch Lehrhäuser, in denen sie über die Gebote Gottes nachdachten und über das schwere Schicksal, das Gott ihnen aufgebürdet hatte. Gott, der vor Zeiten seinen Bund mit ihnen geschlossen hat, mit ihrem Erzvater Abraham, und am Berg Sinai noch einmal einen Bund geschlossen hatte mit ihnen. Tja, was ist jetzt mit ihm? Ist er noch da? Sie haben diesen Bund gebrochen, immer wieder. Das mussten sie sich eingestehen, dort in ihren Synagogen und Lehrhäusern. Sie haben andere Götter verehrt. Sie haben die Gebote nicht beachtet. Sie haben an den falschen Stellen auf sich selber vertraut, anstatt auf Gott. Jahrhundertelang haben sie es so gemacht, bis es nicht mehr weiterging, bis ihr kleines Land von der babylonischen Großmacht besiegt, verwüstet und einkassiert worden ist. Und jetzt? Wer in der Antike ein Reich besiegte, der besiegte auch dessen Götter. Die überstanden so eine Eroberung in der Regel nicht. In Israel war das anders, auch wegen solcher Texte. Kennt ihr das Gefühl, wenn euch ein Mensch wieder und wieder enttäuscht hat, wenn er euer Vertrauen missbraucht, eure Warnungen in den Wind geschlagen, eure Gutmütigkeit ausgenutzt hat? Kennt ihr diesen unbändigen Zorn und das Bedürfnis, endlich einen Schlussstrich unter diese unheilvolle Beziehung zu setzen? Was ist, wenn es euer eigenes Kind ist? Es gibt eine Menge Zornestexte in der Bibel, besonders bei den Propheten. Da klagt Gott wirklich aus vollem Herzen seine Kinder Israels an, ihre Treulosigkeit, ihren Ungehorsam, ihre Halsstarrigkeit. Und diese Texte enden nie damit, dass Gott jetzt endgültig genug hat und einen Schlussstrich zieht und den Bund auflöst. Sie enden immer wieder so, dass Gott sich jetzt dann doch noch mehr um sein Volk bemühen und es noch mehr lieben will. So ist Gott. Er vergilt nicht Böses mit Bösem. Darin sind wir gut. Gott ist barmherzig, geduldig und gnädig und von großer Güte. Er spricht sein Volk, das da bei den Schweinen sitzt, nicht hämisch oder schulmeisterlich an. Er spricht es an bei seinen alten Namen, diesen verheißungsvollen Namen. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Wie muss das geklungen haben für die Verschleppten, die schon lange kein Israel mehr waren? Nur ein Teil der Stämme Juda und Benjamin war überhaupt noch übrig, dazu ein paar Leviten. Alle anderen waren seit langem in alle Winde zerstreut. Jetzt spricht ihr Gott Jahwe im Land der Marduk und wie sie alle heißen, Ishtar-Götter, der fremden Götter. Ihr Gott Jahwe, der Schöpfer aller Dinge, spricht sie mit ihren uralten Namen an. Ein Name bedeutet Identität, bedeutet Wurzeln, bedeutet Geschichte. Unsere Namen geben wir uns ja nicht selber. Wir werden benannt als Einzelne, auch als Familie, als Volksgruppe, als Nation, immer wieder haben trotzdem Eroberer oder vielleicht gerade deshalb Menschen ihre Namen weggenommen. Das Daniel-Buch erzählt, dass Daniel und seine Freunde am Hof des Königs vom obersten Hofbeamten umbenannt worden sind. Und nicht nur ein bisschen, da heißt es in Daniel 1, Vers 7, Daniel nannte er Belshazzar, Chanania, Schadrach, Mishael, Meshach und Asaja Abednego. Ihr kennt das. Im Lauf der Geschichte wurden immer wieder Namen umgestellt, gräzisiert, latinisiert, germanisiert, russifiziert und wer weiß was noch alles. Mit der Umbenennung sollen immer Wurzeln gekappt werden. Die Nazis haben in großem Stil in Osteuropa Ortschaften germanisiert, Ortsnamen, um ihre slawischen oder baltischen Wurzeln vergessen zu machen. Juden mussten im Dritten Reich zusätzlich den Namen Israel oder Sarah annehmen, um sie der Zugehörigkeit ihrer deutschen Kultur zu berauben. Der Gott Israels sagt seinen Kindern durch seine Propheten: Ich habe eure Namen nicht vergessen. Eure Namen sind noch da. Die habe ich euch selber gegeben und ich rufe euch bei diesem Namen. Er redet sie an als ein Du, so wie einst Abraham und Mose. Ein Du, das für Gott trotz allem Elend, trotz aller Verbannung weiterhin Israel ist. Die zutiefst Verunsicherten werden an ihre Wurzeln erinnert. Denen, die vernichtend geschlagen sind, die verbannt sind und ihres geistigen Zentrums des Tempels beraubt sind, sagt der Prophet im Auftrag Gottes: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Die Worte des Propheten klingen aus ferner Zeit hinüber in unsere Zeit, nach Heilbronn im Jahr 2023. Fürchte dich nicht. Das ist gar nicht so einfach heute. Krieg und Klimakrise lehren uns das Fürchten jeden Tag aufs Neue. Und das sind keine düsteren Zukunftserwartungen mehr, sondern hautnahe Realität. Fürchte dich nicht, so hat auch Jesus immer wieder geredet. Als Auferstandener hat er seine Jünger in alle Welt gesandt, dieselbe gute Botschaft zu verbreiten, die wir von Jesaja gehört haben. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Das passt eins zu eins. Erlösung, das ist ein Wort, das von einer juristischen Besonderheit Israels herkommt. Es konnte sein, dass ein Israelit sich so sehr verschuldete, dass er sich selbst und oft auch seine Frau und Kinder bei einem Ausländer in die Schuldsklaverei verkaufen musste. Sonst konnte er seine Schuld nicht anders abtragen. In so einem Fall gab es in der Tora oder für so einen Fall ein Gebot, das verpflichtete, die nahen Verwandten so eines in die Schuldsklaverei verkauften, ihn freizukaufen oder zu lösen. Es war mehr eine moralische Verpflichtung. Und von diesem Lösen kommt unser Wort Erlösung. Gott sagt also den Deportierten in Babylon, dass er sie freigekauft hat aus der Schuldsklaverei, in die es geraten ist. Er nennt sogar den Preis. Ägypten habe ich als Lösegeld für dich hingegeben, für dich, Kusch und Seba. Oder Saba, weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und Völker für dein Leben. Wie das historisch zu verstehen ist, ist unklar. Die drei genannten Länder gehörten nie zum Einflussbereich der Babylonier. An die hätte man das ja zahlen müssen, damit Israel freikommt. Das hat es nie gegeben historisch. Wahrscheinlich ist es eine metaphorische Rede. Gott ist bereit, einen hohen Preis zu bezahlen und die drei der reichsten Länder im Umkreis Israels herzugeben, um sein teures Volk am Leben zu erhalten. So kann man das verstehen. In welche Schuldsklaverei bist du geraten? Vielleicht natürlich nicht im eigentlichen, aber im übertragenen Sinne. Es passiert so leicht, dass wir im Leben irgendwo falsch abbiegen und dann nicht mehr aus eigener Kraft zurück können. Und dann sind wir gefangen in zerstörerischen Denk- oder Handlungsmustern, in Zwängen oder Süchten. Und wir versuchen, sie geheim zu halten, so gut wie es geht. Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Hörst du, wie er dich beim Namen ruft heute? Er hat sich auch deine Erlösung etwas kosten lassen. Am Ende von Markus 10 sagt Jesus: Ich bin gekommen, mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Für dich und für mich, für alle heißt das in hebräischer Denkweise. Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns aus der Sklaverei des Bösen, des Falschen, des Zerstörerischen zu befreien. Und warum hat er das getan? Aus demselben Grund, den Gott seinen Israeliten durch den Propheten nennt: weil ich dich liebe. Das ist sein Motiv. Er kann seine Geschöpfe nicht hassen für ihre Verirrungen, so schlimm sie auch sind. Er kann auch uns nicht dafür hassen. Er will es nicht. Die Ansage der Erlösung ist nicht einfach so dahingesagt. Dahinter steckt ein konkreter Plan. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt und die Flamme versenkt dich nicht, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Es geht hier um die Heimkehr der Verschleppten ins gelobte Land, und zwar nach dem Vorbild des Auszugs aus Ägypten. Die Theologen nennen das Motiv den zweiten Exodus. So wie die Israeliten mit Mose trockenen Fußes durch das Schilfmeer gezogen sind, so werden sie auch diesmal unversehrt die 1000 Kilometer lange Reise nach Juda überstehen. Zur Steigerung ist zum Wasser noch das Feuer hinzugefügt. Gott selber wird darauf achten, dass sein Volk die Rückkehr nach Hause bewältigt. Man könnte jetzt beklagen, ja, aber gucken wir uns doch mal heute an, wer alles unterwegs ist, irgendwohin, wo es ein gelobtes Land zu geben scheint. Und viele Menschen haben solche Worte dabei im Herzen, wenn sie aus christlichen Ländern kommen, und trotzdem ertrinken sie auf dem Weg durchs Mittelmeer oder sie verdursten in der Wüstensonne der Sahara. Weiterhin sterben täglich Menschen auf der Flucht oder auf der Suche nach einem besseren Leben. Das wäre ein bisschen unfair dem Text gegenüber, denn diese Verheißung ist an Israel gerichtet als kollektive Größe. Israel wird überleben, ist hier gemeint, und es hat überlebt. Es gibt dieses Volk immer noch heute. Babylonier gibt es nicht mehr. Ägypter nur dem Namen nach, es sind ganz andere. Kusch und Saba sind lange vergangen. Wir dürfen diese Sprüche nicht als Sicherheitsgarantien für den Einzelnen missverstehen. Wahrscheinlich sind auch auf dem Weg nach Babylon, von Babylon nach Juda, Menschen gestorben. Gott ist mit uns, ja, aber wir sind sterbliche Wesen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch von uns einige auf tragische Weise vor der Zeit sterben werden. Aber fürchtet euch nicht. Gottes Sohn Jesus Christus hat uns erlöst und bei unserem Namen gerufen. Wir sind sein. Uns kann nichts trennen von seiner Liebe, weder Tod noch Leben, sagt Paulus, und auch sonst nichts. Seine Kirche wird überleben, wie Israel überlebt hat. So können wir das auf heute übertragen. Bei Jesaja kommt die Aufforderung, sich nicht zu fürchten, gleich zweimal. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Nachkommen herbei, vom Untergang her sammle ich dich, zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die nach meinem Namen benannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Ich habe sie gebildet, ja, ich habe sie gemacht. Das ist das Versprechen, die verlorenen Stämme Israels zu sammeln. Sie sind bei der Eroberung der Assyrer im 8. Jahrhundert schon deportiert und an verschiedenen Stellen des Assyrischen Reiches angesiedelt worden. Anders als die Judäer in Babylon, nicht beieinander, sondern versprengt. Und die haben sich assimiliert in die Kulturen, in die sie da gekommen sind. Sie sind verschwunden im Dunkel der Geschichte. 10 Stämme Israels. Vielleicht kennt ihr die 12 Söhne Jakobs. 10 davon sind weg. Nur noch Juda und Benjamin sind einigermaßen greifbar, und die Leviten als Volk ohne Land, als religiöse Kaste, wenn man so will, von denen gibt es auch noch welche. Kein Mensch könnte diese verlorenen Stämme jemals ausfindig machen, aber Gott kann es. Vielleicht ist das nicht einmal im buchstäblichen Sinne zu verstehen. Als Christen wissen wir, Jesus hat 12 Jünger berufen. Und diese 12 Jünger symbolisieren offensichtlich das erneuerte Israel aus 12 Stämmen. Aber diese 12 Stämme sind nicht mehr nur die Nachkommen Jakobs. Die ganze Menschheit ist durch den Missionsauftrag des Auferstandenen und durch die Gabe des Heiligen Geistes mit eingeschlossen in Gottes neue Menschheit. Ja, und wie ist es bestellt um dieses Projekt der Sammlung einer neuen Menschheit? Um die Christenheit in Deutschland ist es gerade nicht allzu gut bestellt. Die Austritte erreichen jedes Jahr neue schwindelerregende Rekorde. Auch unsere Reihen sind leerer geworden. Aber Gott hat verheißen, sein Volk von überall her zu sammeln. Er weiß, wen er gebildet und wer nach seinem Namen genannt ist. Fürchtet euch nicht. Am Ende kommen wir dann wieder zurück zur Taufe. Als Christen nennen wir uns nach Jesus Christus. Zu ihm gehört, wer getauft ist, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Über den Zeitpunkt der Taufe streiten wir uns noch intern mit anderen Christen. Nicht streiten müssen wir uns darüber, dass Gott sich zu den Getauften stellt, dass sein Bund Bestand hat. Egal wie brüchig er von unserer Seite aus ist, von seiner Seite her steht dieser Bund. Er steht zu seinem Bund mit Juden und Christen. Und er hat sogar noch andere Schafe, die nicht aus diesen Ställen sind, heißt es im Johannesevangelium. Lassen wir uns mal überraschen, wer damit alles gemeint sein könnte. Und lassen wir uns überraschen, wer sich als nächstes zur Taufe meldet und in dieses Taufbecken steigt, das schon viel zu lange trocken ist. Denkt ihr manchmal über eure Taufe nach? Macht es nicht zu kompliziert. Wer sich von Jesus Christus bei seinem Namen gerufen weiß, der soll darauf antworten, indem er sich taufen lässt. Das ist alles. Amen.